letzten Punkt auf der Agenda. Über das Thema Klarstellung über ISS, das hat ja in der vorhergehenden gemeinsamen Motorforschung, ich finde, das ist nur, dass wir auch aufgebracht haben, das Thema ISS, was heißt eigentlich Klarstellung in dem Zusammenhang. Denkt ja an Thomas, ich wusste das Thema jetzt vorstellen, so wie Frau auch noch nennen, dass das schon gesagt wichtig ist. Schritt Nummer 5. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken, ein paar Gedanken dazu versucht, nochmal zum Thema Klarstellung. Und wir sogar noch neu für Regelungen daneben. Aber dass wir da ein Thema haben, über sicherlich in dem vergebenen Verarbeitung des Z1 des Gefahrs, Aspekte mit drin haben, was auch der in der Konsequenz Klarstellung bedeutet, und wie gesagt, sind noch neue Regelungen. Das Thema vielleicht noch vorweggeschickt ist bei einer, wenn man so freiwilligen ISS-Anwendung vielleicht nicht ganz so bedeutsam, als wenn man jetzt sagt, man hat jetzt eine freiwillige ISS-Anwendung. Und die Hintergrund würde ich dann noch, wenn Thomas sich bitte bieten, jetzt das Thema nochmal zu Ende führen.
Ja, gut, danke, Georg. Was wir für die heutige Sitzung vorbereitet haben, haben wir noch nicht vorab verschickt, weil wir wirklich bis zur letzten Minute daran geschraubt haben. Was können wir da sinnvollerweise auch als, sagen wir, als Informationen vorlegen für euch, damit sich eine Diskussion dazu auch entspannen kann. Und was wir gemacht haben, wir sind, wir haben erstmal einen Querschwenk zur Finanzberichterstattung genommen, was es da für, ja, ich sag mal, Ansichten, Positionen gibt für den Fall, dass ein IFRS noch nicht vorliegt oder zumindest noch nicht formal vorliegt, sondern nicht im EU-Recht verankert ist, und haben dann versucht, Analogien zu ziehen zu bestimmten Fällen, die wir jetzt in dem Technical Advice der IFRS sehen. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch am Montag eine gemeinsame öffentliche Informationsveranstaltung mit der EFRAG-Geschäftsstelle, wo auch ein Mitarbeiter der EFRAG-Geschäftsstelle nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Dinge, die jetzt in ISS 1 stehen, insbesondere die als Klarstellung dessen anzusehen sind, was im Z1 der ISS aufgeschrieben ist. Das erstmal nur am Rande. Ich habe gesagt, wir gehen mal kurz auf das, was bei der Finanzberichterstattung so gesagt wird. Es gibt dort, ich habe mal die Kommentarliteratur gewälzt, steht unten auch nochmal in der Fußnote drin oder ganz unten in Klammern. Wenn so ein Standard aus der internationalen Welt, also reden wir mal konkret von einem IFRS, wenn es den noch nicht im EU-Amtsblatt gibt, oder er ist so zumindest in einem Stadium, der vor einer sozusagen formalrechtlichen Pflichtanwendung steht, werden da im Schrifttum verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, die in dem Zusammenhang entstehen. So, es gibt einmal den Punkt, dass bestimmte Definitionen oder Anwendungsempfehlungen überhaupt gar nicht ins EU-Recht gehen. Das ist der Fall beim Rahmenkonzept des IASB. Das ist bei anderen Verlautbarungen, die nicht Teil eines IFRS sind. Wir reden da immer auch gern vom Teil B und Teil C. Also Teil B sind in der Regel die Illustrated Examples zu einem IFRS. Und Teil C ist die Basis for Conclusions zu einem IFRS. Da stehen Dinge drin, die für die Auslegung eines IFRS hilfreich sein können. Ja, die sind aber nicht Bestandteil, sind formal kein Bestandteil des EU-Rechts. Da gibt es eine Empfehlung der Europäischen Kommission, die sagt, dass diese Verlautbarungen, die dort begleitend sozusagen anzusehen sind, dass sie schon beachtet werden sollten, wenn es darum geht, eine angemessene Anwendung der IAS oder IFRS auch zu bestimmen. Ja, also wenn ich also eine Frage habe, die sich aus der Lektüre eines IFRS ergibt, und ich kann diese Frage ohne weitere Lektüre nicht beantworten, dann darf ich das Rahmenkonzept dazu heranziehen und ich darf auch die nicht endorsierten Teile eines IFRS dazu heranziehen, sprich also Illustrative Examples oder Basis for Conclusion. Und dann haben wir den Fall, dass ein Standard oder eine Interpretation noch gar nicht im Amtsblatt erschienen ist, das ist aber dem Grunde nach sicher, weil der Endorsement-Prozess beispielsweise läuft. Dann ist es sogar so, dass diese noch nicht endorsierten IFRS schon im Abschluss eines Geschäftsjahres angewendet werden können, wenn dieser Standard, der im Endorsement-Prozess ist, wenn der, und da schreibt die Kommission,
wenn der vorliegende Date of the Financial Statements veröffentlicht ist, das wird in der Regel der Abschlussstichtag sein. Ja, das ist zwar nicht erläutert, was damit gemeint ist, aber in der Kommentarliteratur ist man sich einig, dass das damit der Abschlussstichtag, dass damit der Abschlussstichtag gemeint ist. So, was haben wir denn mit Standards oder Leitlinien, die noch nicht übernommen worden sind, wo der Endorsement-Prozess vielleicht auch noch gar nicht gestartet ist? Und da haben wir jetzt eine gewisse Parallelität zu dem, was wir bei den ESRS haben. Ja, zwar ist der Prozess schon noch mal ein bisschen anders, weil bei den ESRS ist es so, die Europäische Kommission sagt, ja, kaufe ich oder nein, kaufe ich nicht. Es gibt wenige Carve-outs oder Carve-ins, aber in der Regel hat die Europäische Kommission in die ESRS nicht eingegriffen. Ja, das gab es mal mit ESRS 39 und so weiter. Aber das ist ein ganz seltener Fall. Bei den ESRS ist es anders. Ne? Die ESRS werden als Technical Advice gegeben und die Europäische Kommission legt dort selber den Grunde nach nochmal Hand an. Das haben wir ja gesehen beim Delegierten Rechtsakt 2022. Dort hat die Europäische Kommission noch diverse Dinge geändert im Vergleich zu dem, was die EFRA Technical Advice gegeben hat. So, bei dem Grunde nach, würde ich sagen, haben wir hier einen Sachverhalt, der ähnlich betrachtet werden kann. Ne? Also wir haben also beim ESRS ist das jetzt so, dass auch ein solcher Standard schon als Leitlinie für eine sachgerechte Ausübung oder sachgerechte Anwendung bereits übernommener, also ins EU-Recht übernommener IFRS dienen kann. Es gibt dazu ein paar Voraussetzungen, die sind ja auch nochmal aufgeschrieben. Ne? Das harmoniert mit den betroffenen, mit den übernommenen Normen, also es muss den nicht sozusagen entgegensprechen, das ist sozusagen das eine. Das zweite ist, läuft der Zielsetzung des IAS 8 nicht zuwider, das bedeutet, da sind bestimmte Kriterien hinterlegt. Information muss zum Beispiel entscheidungsrelevant sein, sie muss neutral sein. Sie muss also die ganzen Characteristics of Information sozusagen erfüllen. Man kann aber auch zusammenfassen, das darf ich dann machen, wenn es dem großen und ganzen Regelungsgedanken der IFRS auch entspricht. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, das ist, wenn es in IFRS gar keine Regelung gibt, da gibt es eine Hierarchie, die ist in IFRS 8, dann soll ich mich an der Regelung eines anderen IFRS ausrichten, der vergleichbare Sachverhalte behandelt, darf aber auch hier auf das Conceptual Framework, also auf das Rahmenkonzept zurückgreifen oder darf auch die Verlautbarungen anderer Standardsetzer beachten, darf aber auch Fachliteratur und Branchenpraktiken beachten. Das heißt also auch, das IFRS-Konstrukt im europäischen Verständnis gibt uns als Anwender gewisse Freiheiten, Dinge zu mit einzubeziehen für die Berichterstellung, die noch nicht formal europäisches Recht sind. Und das mal vorausgeschickt, haben wir jetzt mal versucht, ein paar Beispiele mal zu finden oder auch ein Prozess, der aus der Seite der Nachhaltigkeitsberichterstellung dem irgendwie nahe kommt. Ne? Und was wir natürlich auch alle noch gut in Erinnerung haben, ist die Q&A-Plattform der EFRAG. Die wurde unmittelbar, nachdem Z1 auch durch die Europäische Kommission ja veröffentlicht wurde, auch ins Leben gerufen. Und viele Unternehmen, Standardsetzer und auch andere Stakeholder haben diese Q&A-Plattform auch rege genutzt. Und die Q&A-Plattform hatte das Ziel, sogenannte Implementation Guidance in Form von Explanations herauszugeben. Also die EFRAG hat damit das Ziel verfolgt, um die Anwendung der ESRS zu erleichtern. Es gibt dort vorneweg, also das, was hier gerade abgebildet ist, das ist die Veröffentlichung, die alle Explanations zusammenfasst, die vom Januar 24 bis zum November 24, von der EFRAG verabschiedet worden sind. Und es gilt die Vermutung, das steht auch ganz vorne, dass die Explanation dem Regelungsgedanken der ESRS entsprechen. Da gibt es irgendwann später nochmal einen Passus, falls das nicht der Fall sein sollte, dann ist natürlich das, was in ESRS steht, hat das Vorfahrt. Ne? Gut, aber zumindest dem Grunde nach ist es so, dass das, was in Explanation steht, nicht im Widerspruch zu den ESRS angesehen wird. Und da haben wir jetzt drei Punkte uns mal rausgegriffen. Das eine ist das Thema Schätzungen. Und hier auf der Folie sieht man einmal, was in ESRS 1 dazu geregelt ist. Da steht in der Textziffer 87 und was daraus sozusagen nicht so ganz klar hervorgeht, sind Schätzungen bei Metriken, jetzt nur explizit gestattet, wenn es sich um Metriken oder sonstige Dinge handelt, die aus der Wertschöpfungskette reduzieren, oder darf ich Schätzungen auch bei Metriken anwenden, die aus den Own Operations stammen? Das ist eine Frage, die haben wir als DSC auch dort mal eingereicht, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir einen Fall geschildert bekamen, der sah so aus, wir haben hier einen großen Industriebetrieb, der hat eine gewisse Anzahl von sehr wasserintensiven Standorten und hat aber eine hohe Anzahl, also ich sag mal 20, vielleicht nicht hoch, mal 20 von kleinen Verkaufs- oder ja, sagen wir so Vertretungen in diversen Ländern, um sozusagen die Distribution der Artikel, also der Produkte entsprechend voranzubringen. Da sitzen jeweils 2 bis 3 Mitglieder, Mitarbeiter, und die betätigen 5-mal am Tag die Toilettenspülung und waschen sich mal die Hände und so weiter. Alle anderen Fabriken, wo das Produkt hergestellt wird, sind immer sehr, sehr wasserintensiv. Das können wir auch messen. Müssen wir jetzt bei jedem dieser Niederlassung auch entsprechend jetzt auch eine ganz, ganz genaue qualifizierte Messung durchführen, oder dürfen wir das schätzen? Das war der Aufschlagspunkt für diese Frage. Was wir aus dem Wortlaut der Explanation heraussehen, ist, das ist natürlich mit Bedingungen versehen, aber zumindest eine unverbindliche Klarstellung, dass Schätzungen nach Set 1, also nach Delegated Acts, auch für Own Operations möglich sind. Und jetzt gucken wir mal in den Technical Advice rein. Im Technical Advice vom 2.12., 3.12., das Schreiben war vom 2.12. veröffentlicht, wurde es am 3.12., ist auch egal, glaube ich, steht dort oben der Satz, oder zumindest hervorgehoben, aus dem klar hervorgeht, dass Schätzungen auch für Own Operations möglich sind. Da steht Estimated Data only for an objectively defined part of its own operations. Das bedeutet also, ich gehe davon aus, dass es auch für die Own Operations möglich ist. Das war vorher nicht so klar drin, ist durch die Explanation geklärt worden, aber unverbindlich. Und jetzt haben wir, ist noch kein EU-Recht, ne? Aber es ist zumindest der Technical Advice, eine explizite Klarstellung in ESRS 1, dass die Schätzungen auch für Own Operations ausdrücklich möglich sind. Thema Szenarioanalysen. Eins meiner Lieblingsthemen. Haben im Delegated Act eine Formulierung drin, wo sich viele und auch wir mal gefragt haben, was ist denn jetzt gemeint? Soll es Szenarioanalysen verpflichtend anzuwenden sein? Also es geht immer darum, zu identifizieren und abzuschätzen, welche materiellen, physischen Übergangsrisiken aus dem Thema Klimawandel habe ich. So, und dass dazu ein Rückgriff auf Szenarioanalysen ein ganz gutes Tool sind, ist unbestritten. Ne? Es ist ein sehr aufwendiges Prozedere und auch ein ziemlich teures Prozedere, und es ist noch nicht so weit verbreitet, dass man sagen kann, das machen alle mit links, so ist es nicht. So, und wir haben uns immer die Frage gestellt, ja, was bedeutet das jetzt? Wir hatten seinerzeit, ich kann mich an die Tech-Diskussion erinnern, eigentlich nicht die Absicht, das zu mandatieren. Aber es gab aber auch immer sehr, sehr starke Fürsprecher dafür, die gesagt haben, natürlich, ich muss das verpflichten. Unternehmen müssen Szenarioanalysen machen, sonst können sie nicht angemessen auch die Risiken abschätzen, von denen ich gerade sprach. So, gelandet ist man dann letztendlich bei so einer Formulierung, die jetzt hier eigentlich gar nicht mal mit dem Grund Szenarioanalysen zu tun hat, sondern mit der Frage, was muss ich denn für Szenarioanalysen machen? Und da steht so etwas drin, wo man denken könnte, naja, ich muss jetzt ein bestimmtes Spektrum von Szenarioanalysen anwenden. Das eine Ende vom Spektrum ist sozusagen ein High-Emissions-Szenario und das andere ist ein Low-Emissions-Szenario. So, und innerhalb dieses Spektrums soll ich mich bewegen. Und die Frage ist, ist das tatsächlich so gemeint gewesen? So, und es gibt dazu eine Explanation 245, die ID 245. Die eigentliche Frage ist eigentlich in der ID 1113 drin, ist in IRO 1, in E1, tatsächlich auch gefordert, Szenarioanalysen anzuwenden. Diese Frage wurde damit nicht explizit beantwortet. Also man findet, wenn man die Compilation durchgeht, nicht die ID 1113. Aber am Ende der Compilation gibt es eine Tabelle. Die ist ganz klein gedruckt und da steht drin, mit der Explanation ID 254 beantworten wir auch die ID 1113. Ja? So, das mal vorausgeschickt. Steht hier, ist ja gelb hervorgehoben, ne? Preparing a scenario analysis is not a direct requirement in ESRS E1. Ist das eine. Also keine direkte Anforderung. Gut, also man kann jetzt vielleicht noch, kann jetzt schon sagen, okay, das sieht nicht so aus, ist das kein, das ist keine, keine, das ESRS nicht verlangen, eine Szenarioanalyse für das Thema Klima anzustellen. Wir haben ja noch die Interoperability Guidance. Ist aber auch ein unverbindliches Dokument. In der Interoperability Guidance zwischen, also die haben EFRAG und der ISSB ja gemeinsam ausgearbeitet. Da gibt es an einer Stelle nochmal den Hinweis, ESRS E1 verpflichtet nicht, Szenarioanalysen anzuwenden. Ne, ist da oben hier gelb hervorgehoben. Also haben wir hier sozusagen nochmal eine etwas klarere Klarstellung außerhalb der ESRS und außerhalb des EU-Rechtssystems, Rechtswerks, dass die Nutzung von Szenarioanalysen nicht durch die ESRS verlangt wird. Was haben wir jetzt im Technical Advice? Im Technical Advice der EFRAG steht dort drin, if climate scenario analysis is used. Ja, bedeutet, es ist nicht notwendig, die zu machen. Und dann ist dieses Thema mit diesem Spektrum, ne, also 1,5 Grad Szenario und High Emission Szenario, ist jetzt auch nochmal klargestellt. Und das ist auch eine Änderung, da haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, dass es so auch geschrieben ist, weil es nur so klar wird, ist anzugeben, ob so etwas gemacht wurde. Ja, es ist nicht anzugeben, dass so etwas gemacht wurde, woraus man erschließen kann, ich muss es vielleicht doch machen. Ja, es ist nur anzugeben, habe ich ein breites Spektrum angewendet und ist da ein 1,5 Grad Szenario drin und ist da vielleicht auch ein High Emission Szenario drin. Also hier haben wir sozusagen jetzt in ESRS 1 die explizite Klarstellung, dass die Szenarioanalysen durch die ESRS nicht verlangt wird. Letztes Thema, Notation von Zahlenangaben, ist vielleicht das schwächste Glied in diesem Dreiklang hier. Ich weiß es oder ich glaube, das deswegen sagen zu können, weil wir von vielen Unternehmen auch von Diskussionen gehört haben, die dann letztendlich dazu mündeten, dass CO2-Emissionen tatsächlich auch in Tonnen CO2-Äquivalente angegeben werden mussten und nicht in Kilotonnen oder in Millionentonnen oder in Tausendtonnen. Also das musste man wirklich die Zahl sozusagen ausschreiben. Es hat aber auch mutmaßlich andere Fälle gegeben. Deswegen kann man vielleicht auch schon mal sagen, so ganz klar ist es vielleicht doch nicht. Ne? Also was wir hier jedenfalls sehen, E1, ne, da steht die anatechnische Stelle des Klaus-Medvig-Tons CO2-Äquivalente, also tatsächlich Tonnen. Und auch in der AR48 steht auch nochmal da geschrieben, unten in der Tabelle, ne, das T steht nicht für 1000, sondern das sind die Tonnen CO2-Äquivalente. So, es gab in den Explanations eine Frage, die hat sich jetzt nicht genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, sondern mit der Frage Prozentangaben. Dürfen Prozentangaben gerundet werden? So, was aber in der ID 952 mit drin ist, und das sieht man auch wieder, wenn man auf diese Excel-Tabelle ganz am Ende geht, wo das ganz klein steht, da ist auch die ID 963 drin. Und da steht zum Beispiel so etwas wie Water Intensity in Volumes. Können die gerundet werden? Das hat jetzt auch nicht unmittelbar etwas mit den CO2-Emissionen zu tun, ne? Aber ich denke, man hat hier einen Fall, der nicht so ganz abwegig ist, da vielleicht eine Übertragbarkeit zu vermuten. So, und da steht, was zumindest die Prozentangaben angeht, ganz oben, dass die ESRS keine spezifischen Rundungsregeln beinhalten, was Dezimalpunkte angeht. So, jetzt wage ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster und ich dulde auch ausdrücklich Widerspruch. Sieht für mich so aus, als ob hier zumindest einmal, was die Prozentangaben angeht, klar ist, ja, ihr dürft runden und wir schreiben euch nicht vor, wie ihr zu runden habt. Und die Übertragung dieser Aussage, könnte man sich schon überlegen, ob das auch auf andere Zahlenangaben gerechtfertigt ist. Und dann ist man auch nicht weit zu dem Punkt zu sagen, gut, dann kann ich wahrscheinlich meine CO2-Emission auch unter dem Delegated Act unter Millionen Tonnen oder unter 1000 Tonnen CO2-Äquivalente angeben. Was sehen wir im Technical Advice? Jetzt sind wir nicht mehr in ESRS 1, sind wir auch in ESRS 2, also E1 hatten wir auch schon. Da steht ganz explizit auch in der Application Requirement 44 ganz unten, zum Beispiel, anstatt von 1.200.000 Tonnen CO2-Äquivalente darf man auch angeben 1,2 Millionen CO2-Äquivalente. So, das heißt, hier auch immer jetzt eine explizite Klarstellung innerhalb der ESRS, dass die Notation von Zahlenangaben im Ermessen des Unternehmens liegt. Es gibt eine Einschränkung. Ich wusste von der Existenz dieser Richtlinie nichts. Es ist, da muss ich mir die Brille aufsetzen, das ist nämlich die sogenannte Einheitenrichtlinie. Es gibt die EU-Einheitenrichtlinie und dort stehen bestimmte Rahmenbedingungen drin, welche Einheiten verwendet werden dürfen. Aber wenn die dort drin steht, na, dann bin ich nach ESRS auch in der Lage, auch eine Einheit zu verwenden, die anders ist als die ursprünglich in den ESRS aufgeschrieben ist. Ein letzter Punkt, den wir auch noch, ich habe vor dem Dreiklang geredet, den habe ich vergessen, eigentlich sind vier Klang, Entschuldigung. Information Materiality, das war aus dem, Georg, du hast es gehört, in dem Vortrag, glaube ich, von Wim Bartels, bei der, genau.
Das war eine interessante Aussage, soweit das eine Clarification oder eine Klarstellung. Dass man dieses Zusammenhang dieses Konzepts, vielleicht ist eine konkrete Juckung hier im Sinne von einer Klarstellung. Das jetzt auch, wenn man so in der Anwendung zur Anwendung bringen könne. Das ist gut soweit. Ist aber nicht basiert, Thomas, wenn wir jetzt die Brücke gebaut über die Explanation, ja. Dass wir hier ohne Brücke agieren würden. Frage, wie weit würden wir sowas verstehen? Nach dem Geiste der wenn man jetzt mal sagt, der hat ein Wort dann mitgewirkt, könnte man argumentieren, dass es jetzt Geiste der bisher bestehenden Session 1 eine Klarstellung nochmal, dass die Information Measure, wie sie ausgestaltet ist, schon auch damit für 25 Anwälte kommen könne. Also alles auf dem Prinzip der Ökonomie. Das ist jetzt mal so ein bisschen, ja, man sieht so ein bisschen, gerade weil es versucht, auf die Spitze zu treiben, das ist jetzt das.
Ja, Kati wollte noch was ergänzen, glaube ich.
Kati wollte noch ergänzen, aber dann bitte noch einen Schritt, genau. Ja.
Nur zu der Anmerkung mit der Information Network, das wurde auch im Haus, wurde mal diskutiert, Tag und SLD, dass das wirklich jetzt noch mal fokussiert hervorgehoben wird, aber das ist etwas, was wir immer schon in dem ESS konzeptionell angelegt haben.
Und das deckt sich auch nochmal mit dem, was auch Sebastian Heinkes am Montag gesagt hat, also wer daran teilgenommen hat, ihn ja gehört, das, was wir in ESRS 1 jetzt haben, im Technical Advice, ist als Klarstellung dessen zu verstehen, was wir im Delegated Act in ESRS 1 haben. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt und das...
Genau. Und der Grund der Diskussion, die wir beim letzten Mal haben, wo wir unsicher waren, wie weit reicht das eigentlich? War es mit einer Konkretisierung mal ins jetzt in die Diskussion gehen. Wie gesagt, ist wieder das Ergebnis auch mit unserer Ex, aber bei den Indikationen, die wir haben, wo sagen, auf so einem Pfad würde man sich jetzt, ich denke auch 25, schon annähern an das, was jetzt immer so in verschiedenen Set 1 jetzt darstellt und enthalten ist. Meinungen, verschiedene Meinungen, das würden wir gerne nochmal zur Diskussion melden, aber weil wir es jetzt mal zu Ihnen hatten.
Also, da gibt es zumindest einen Grenzfall. Das ist genau das Thema mit den Living Wages. Was FKG hat gesagt, das ist gar kein neues Konzept, das ist ja nur eine Methodik, die wir aufgeführt haben. Wenn das so wäre, wenn man sagt, das ist tatsächlich kein neues Konzept, sondern nur eine Methodik, wäre das ja genauso eine Klarstellung. Und dann wäre das ja jetzt absolut verbindlich. Mit den Abschluss, ja.
Frage ist nämlich, das ist verbindlich, oder kann man sich der bedienen? Das wäre eine grundlegende
Frage. Ich habe das erste.
Das Living Wages Konzept.
Ah, Living Wages, okay.
Das heißt wiederum, also man sagt, das wäre jetzt auf der anderen Seite die Fragen, Living Wages, das ich dann schon ausgedrückt
habe. Dann wäre das ja schon.
Wenn das nicht wäre jetzt.
Dann wäre das ja quasi damit schon als Klarstellung schon verbindlich.
Also, wie denn mit Basis verstanden hatte, war dann, ich kann das machen. Verschiedene
Dinge, das machen. Also, dann fragst du der Erfahrung oder deinem Offenheit, ob du dir das. Also, für mich dient der Vergleich ganz arg. Weil die Beispiele, die du gebracht hast, das sind ja. Bail for Conclusion, Beispiel und so weiter. Das sind ja typischerweise Sachen, die gleichzeitig mit dem Hauptwerk generiert wurden, mit dem Geiste des Autoren zusammengehören und nur auf die Umwege quasi, ich sag mal, günstig gefällt wird, daran hat er interessiert uns auf den Spanner. Deswegen habe ich ein bisschen den Schluss, also das mit dem Loch nicht drin, also das Timing übernehmen, weil das ist, glaube ich, für BCs und so nicht so
griffig. Für Standards aber schon.
Bitte?
Für Standards aber schon.
Ja, aber doch kein Standards. Wir reden doch hier über Entwürfe. Und wenn wir Entwürfe als Standard bringen, dann das bestimmt nicht an. Wenn
der Signalweis
ist
vom Standard, wird ja keine
Entwürfe. Was ist das hier, was die vielleicht eine WGC-Agenda-Entscheidung oder diese TRG hatten wir. Ja, was wird denn TRG? Ja, auch mal mit Q&As gemacht. Und dann ist es von 100 entscheiden. Ist es sowas vielleicht von einer Art, wo man auch gucken muss, ja, das ist natürlich auch nice to know und vielleicht kann man das auch nutzen in bestimmten Fällen. Aber also das, da habe ich ein bisschen geschützt, den Vergleich fand ich. Ist ja nicht schlimm, als wenn das der Wachs mit jetzt will. Ich sage nur, wenn man vom Storytelling her weiß nicht, ob das ein guter Einstieg ist zu sagen, deswegen glauben wir, dass wir das auch nutzen können, weil das ist der Vergleich mehr oder weniger schon.
Also ein IFRS, der vom IASB verabschiedet wurde, der aber kein EU-Recht ist.
Ja, kann ich anwenden.
Sondern geht um Klarstellung, die nicht dabei geeignet in der bisherigen Geschichte. Wenn es ja nach wie vor die eigene Klarstellung
sein. Also man muss da
muss man unterscheiden, was in dem neuen Standard drin ist. Wenn man zum Beispiel diametral im Gegensatz zu den, Regelungen sind, die bisher veröffentlicht worden sind, dann kann man den neuen Standard noch nicht anwenden, bevor er übernommen wurde.
Das ist
Wenn es eine Klarstellung ist, dann sagt die Literatur, und ich bin ja ein bisschen beleidigt, dass du mich nicht zitiert hast, dann könnte man den, also wenn sich das nicht widerspricht, ne, zum bisherigen Recht, dann könnte man den als Auslegungshilfe schon nennen.
Genau, das ist genau der Punkt, der sozusagen da gelb hervorgehoben ist, ne? Das sind nicht oder noch nicht übernommene Standards oder Interpretationen. Die können zur Klarstellung herangezogen werden, wenn sie dem Regelungsgedanken der bisherigen entsprechen. Das wäre auch deckungsgleich mit dem, was du gesagt hast, Carsten.
Das ist die herrschende Meinung. Ich kann aber nicht vorzeitig einen neuen Standard, der den bisherigen Regelungen
entstehen.
Ja.
Das gibt es. Weil jetzt wird es ja auch wieder betrieben. Und wir reden dann über den Fußnachricht. Wenn ein Standard ergänzt wird, außer es in den Fußnachricht, da wird in der Regel etwas geändert. Wieder wird eine Regelung geändert, so wird etwas eingeführt, was es bisher nicht gab, oder es wird ein neues Wahlrecht eingeführt oder ein Wahlrecht abgeschafft. Und
ich will nur sagen, selbst dann gibt es ja beim ISB sogar schon Zwischenüberlegungen. Also was ja auch ein Indikator dafür ist, naja, so ganz klar ist das häufig nicht mit dem, was ich als vorher und was ich. Also ich will doch eher, ich bin voll dabei zu sagen, das sind hilfreiche Klarstellungen. Ich sage nur, man muss, wenn man es ableitet, gucken, dass man nicht unnötig, sagen wir mal, eine Diskussion vielleicht aufmacht an der Stelle, wo es
ja. Man muss das dazu ableiten. Man kann es auch in diesem ISS zurück.
Ich kann es auch einfach so stehen lassen, indem ich sage, es ist in den Explanations schon mal behandelt worden.
Das haben wir gesprochen von dem gesagt, okay, was kriegen wir denn da eigentlich, wo geht die Klarstellung gehört, wo gehört Klarstellung auf und gehört man mit neuen Regelungen an. Das ist aber so, zumindest wenn man jetzt sagt, das ist ja der Kern, wenn man vielleicht sagt, das steht im Geist besessen, was
wobei am Ende der Diskussion sowieso wieder auf Einzelebene stattfindet, wenn man nämlich dann mit, wenn man dann mit dem Ersteller diskutiert, weil das sind ja ein paar Beispiele drin, ne?
Ja, genau, das ist nicht abschließend.
Wo man dann diskutiert, ist das jetzt hier eine Klarstellung oder nicht? Wie das ist aber dann das Thema haben wir ohnehin. In der Interaktion.
Ja, das ist ein prägnantes Beispiel, wo man das macht ja einen Unterschied.
Genau, in diesem Bereich Abgrenzung, was ist denn jetzt mal das Beispiel Darstellung? Vielleicht könnte man auch sagen, was ist keine.
Und vorhin mal, jedes Mal sich zum Thema ja auch geäußert, den ich im Glück nicht bei uns ist. Weil Uli klar gesagt hat, das ist alles erst anwendbar, wenn der Delegated veröffentlicht worden ist und Ersteller sollen sich viele auch jetzt zurückgebracht, noch auf die feinen Technical Advice. Ja, das hast du ja, glaube ich, klar schon, dass wir noch nicht wissen.
Genau.
Ja, aber von der erstmal viel nicht so eine Klarstellung oder so. Also, ich bin schon, das bringt zum Schlag rein, der uns ja auch überrascht hat, muss man ja auch sagen, wir haben uns ja auch zugeäußert. Aber es ist schon ein schwieriges Thema. Das wird sicherlich individuell Diskussion dazu geben. Und wenn eine Kolumne Art und Verständnis ist, weil ein Herrn und die Praxis wird ja nicht auch einmal fragen, ob das abklasst, wo wir jetzt zu werden kommen. Also wenn man da wiederum nichts da hat, dann ist es noch schwieriger, als wenn man es mit man sagt, das ist eine Art von, obwohl ja diese Aussage ist von Herrn Balkan-Klein, wenn man dazu versucht, mal auf den Punkt zu bringen, im Sinne von, was ist denn dann damit insgesamt der Gleichgedanke, dann kommst du jetzt auch nicht bei der Situation.
Plus, ich meine, am Ende geht es ja um die Frage, meistens hat man in der Fachdiskussion die Frage, ist eine bestimmte Argumentation mal ein gangbarer Weg. Und wenn der Standardsetzer selber diesen Weg in einer zukünftigen Version beschreibt, fällt er ihm ja offensichtlich nicht ganz. Und damit wäre eigentlich zumindest wirklich als zwingende Auslegung, aber als Auslegung Inspektion, dem kann man ja im Prinzip davon nicht widersprechen. Sonst wäre ja quasi ein zukünftiger Standard schon in sich verifiziert. Das muss also im Prinzip ein gängiger Weg sein. Dann kann man aber nicht sagen, wer da aufgewachsen ist. Dann hätte es Bank auch keine Etappen machen dürfen.
Kann ihn ja niemand verbieten, das ist jemand auch bei Konzeptoren. Also ich habe ein Problem mit dem, dass den Ertrag am Standard für den Recht zu setzen, dann müssten wir jetzt ja nicht in den Prozess noch reingehen.
Das ich hätte an der Stelle aber auch noch ein Beitrag geben. Es gibt nämlich ja auch noch Themen, die gar nicht von Ertrag beantwortet worden sind, sondern zum Beispiel vom IFSB. Die aber eine Lücke füllen, die weder Ertrag noch zum Beispiel Grünhaus Gasprotokoll bislang geschlossen haben. Es gibt zum Beispiel gerade von RSSI so ein Tick-Paper zur Konsolidierung von Emissionen. Was ist das da dran? Und wie ist das in der Beziehung zwischen ESRS und RSSI, die ja auch nicht offiziell geregelt ist, wo es aber ja schon eine Beziehung gibt, die wir fachlich wissen? Also da das ist dann noch eine Ebene weiter, aber da stellt sich ja auch die gleiche Frage. Kann ich das? Kann ich mich da natürlich drauf berufen?
Boah, jetzt ist ja so was mit GSA. Der ist klar, da hat man hier.
Ja gut, wie gehen wir damit, wie gehen wir jetzt damit um, frage ich mich. Ich werde das gerade was gesagt dazu, das würde ich gerne nochmal wiederholen. Man sagt, man könne sich ja darauf berufen, was EFRAG schon bevor es den Technical Advice gab und bevor er überhaupt angefangen hat, nämlich in der Explanation schon mal behandelt hat oder diskutiert hat, in welche Richtung man ESS zu verstehen hat, und wenn das sich im Technical Advice auch niederschlägt, dass das einen Anhaltspunkt dafür gibt, wie ich den Delegated Act auszulegen habe. Dass das ein Anhaltspunkt dafür wäre, da handelt es sich um eine Klarstellung und nicht um etwas Neues. Da müssen wir also hergehen, da steht ein Delegated Act, da steht ein Technical Advice drin. Das sieht anders aus, als dass das im Delegated Act drin steht. Heißt das jetzt, der Delegated Act ist anders als der Technical Advice? Gibt es dazu eine Explanation, die geht in die Richtung wie der Technical Advice? Dann heißt das, das darf ich auf den Delegated Act auch anwenden im Sinne von, so darf ich ihn auslegen. Entschuldige, sag mal bitte.
Mit dem Unterschied, dass wir gar nicht wissen, ob es jemals verabschiedet wird. Das ist ja das Problem. Dass alles, was da ist, falsch. Kein Gesetz ist.
Herr Zicker.
Darf ich nochmal? Ja, Herr Zicker.
Entschuldigung. Ich frage mich auf prekäre Perspektive. Ist denn der Appell hoch groß, jetzt im nächsten Zyklus mit seinem Prüfer über einzelne zu diskutieren, ob jetzt in dem Beweis der SRS, ob das jetzt eine Klarstellung ist oder vielleicht wie bei den Legislatures nicht? Also, weil ich meine, wir haben es jetzt umgesetzt, das war schmerzvoll, aber dann diesen Prozess, den Beweis, der jetzt erst auch noch zwei Schritte zu spielen, muss ich sagen, ich ziehe jetzt die Übung der Klarstellung vor, da verschwende ich einen Haufen Zeit, uns Ressourcen mit meinem Abschlussprüfer zu klären, was sind denn jetzt Klarstellungen, was nicht, welche darf ich ersetzen, was wahrscheinlich Cherry Picking ausgerate, und dann im zweiten Schritt dann noch auf den Beweis, der jetzt erst. Also mein Appetit als Prokurator hält sich da ehrlich gesagt nicht besser. Also wir haben das intern diskutiert und wir haben gesagt, wir machen das nicht, weil das ist nur ein Cherry-Picking, da können wir den Prüfer wahrscheinlich so mit.
Das ist wieder die Option. Kann ich das schon nutzen? Kann ich das nicht nutzen? Wir dürfen auch diese Mitteilung, wir brauchen diese Mitteilung weg, das ist zumindest das, was wir uns immer mitgegeben haben, im Sinne von, wenn wir überarbeiten, wirklich schnell in die Anwendung bringen zu können, ja, dass man da irgendwie kann, davon profitieren, muss aber nicht. Jetzt beim Thema, da bin ich schon noch ein bisschen froh, nicht, wie man das will ich jetzt bringen, dass wir den Gerät des Konzepts schon weiter in den Reihen zu holen. Aber da, dass man zumindest eine Möglichkeit hat, sich das schon druckbar zu machen, wenn man sagt, eben, wie absehbar diesen Gegner vorhanden. Also, das ist soweit sicherlich ein Mensch, der mit einer Rolle spielt. Ob man das jetzt nimmt oder nicht und wie der Prüfer sich dazu verhält, man kann da muss ja jeder auch nochmal seine Argumente dann auf den Tisch legen, wenn man sagt, ist das jetzt so oder so. Und ich kann auch immer wieder im Standpunkt stellen, erstmal hat gesagt, geht überhaupt nicht, kann ich als Prüfer ja das vertreten. Aber wenn man das mal nicht zumindest in dem Zusammenhang der Realität stellt und sagt, okay, wenn ich mein Thema klar identifizieren kann, dann möchte ich das.
Es geht ja nicht um eine freiwillig straffenhafte Erklärung, ne, von 1000 Punkten, sondern es gibt aber schon viele Unternehmen, die bei dem einen oder anderen Punkt sagen, hey, das würde ich aber gerne jetzt Ihnen eigentlich als Darstellung sehen, ob man das ansetzt. Ja, oder nein. Und das ist auch eine Diskussion, die der Ersteller mit dem Buch hat, an der einen Stelle, die muss ja dran sagen, hilfreich ist oder erleichtern für den Anwender. Dann ist es schon eine Frage, wenn es so ein Dokument habe, in dem ich mal drei Beispiele habe, wo ich gesagt habe, dass das jetzt eine Klarstelle. Am Ende ist es zwar gut, immer noch die eigene Verantwortung, nicht dann als Buch was zu sagen, wie das entsprechend gut dargelegt, argumentiert, passt so in diese Abgrenzung,
nein, ich weiß nicht. Ich bin aber nicht, ich bin wieder zu Wort kein Buch, der macht jetzt gleich nicht weg, weil es de facto wirklich eben maximal einzelne Punkte, wo ich sage, das wäre für mich jetzt schon mal interessant. Und da ist halt für mich was drin oder nicht, dann ist halt eine kleine Linie, Klarstellung, also auch Regelung. Eine Diskussion führen, können wir diesen Weg dann bestreiten oder ist das
eine zuständige Diskussion?
Ich bin im Einzelstehen, ich habe da recht und ich habe keine Verwunderung, dass wir die Vergebung mal analysieren wollen, dass die Klarstellung ist, wenn die Klarstellung ist. Dann sieht man vielleicht Italien anders und Frankreich anders. Und wir hatten irgendwann übereingesprochen, dass wir keine ESL-Sendung verpflichten. Doch, das tun wir gerade, wie wir sagen, dass wir klarstellen. Und das ist vielleicht irgendjemand dann da allgemein hinzufügt. Ich finde, das ist nicht bei uns im Auftrag. Das ist Europa.
Also, ich würde es auch nicht so weit gehen. Ich verstehe deine Bedenken total, Andreas, aber ich würde es nicht so weit gehen, dass wir ein ESL auslegen.
Wir interpretieren, ob das eine Klarstellung ist, was keine Klarstellung ist. Was ist denn das sonst?
Naja gut, aber dann machen wir das auch, wenn wir Stellungnahmen schreiben. Dann interpretieren wir auch, dann legen wir auch
bestimmte Stellungnahmen aus. Stellungnahmen kriegt ihr zu schreiben, aber ich agiere nicht als deutscher Standardsetzer und setze ich hin und sage, das ist eine Klarstellung in den ESS. Das würde ich sagen, das ist aber far away von unserem Auftrag.
Gut, ich bin nicht der Fachausschuss. Das müsst ihr beurteilen, ob das warmes Argument ist.
Nein, dass das alles hilfreich ist, steht ja aus der Frage. Aber ist das etwas, was wir jetzt gemeinsam im Fachausschuss beschließen müssen? Das ist ein Beispiel für Klarstellung. Da habe ich tatsächlich nicht.
Also ich habe keine Direktive. Ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Auch eine Direktive von euch.
Also ja, das
kann man festhalten. Ja.
Ja. Frage gestellt, ob das betroffen ist, wenn wir abstrahiert ist, was man denn jetzt weiß, wenn dem Zielgedanken einer der vorherigen Z1-Norm, wenn man dann noch bei Attackant und Konkurrenten sein müsste, wenn das da eben widerspricht, dann sogar oder Scope sicherlich. Wir haben das Thema sicherlich einzelner Themen, die wir diskutiert haben. Dann Frage ist, kann man dann schon aus der Explanation, wenn man das mit dem Beziehungszusammenhang, was erkennen? Und spannend wird es ja bei dem Moment, in dem Moment, wo man sagt, es geht sogar noch außerhalb der Explanations, in dem rein, wie, das ist ja so, wirklich Kernthemen, Information, erschwert sie nur auch unter der Praxis, wenn wir an den Daten nochmal gemacht und gesagt haben, was haben wir in der Praxis, ist hier unterrichtet, das Thema, und dann denkst du dann mal, das, was jetzt da neu, konkretisiert worden ist, im Zusammenhang mit Information Materiality, den Ausdruck dessen, was die Schulen trotzdem vorhanden gewesen sind. Und dann ist immer die Frage, dass wir bewegen uns sowieso, ich habe ja am Anfang gesagt, wir bewegen uns gegen einen Streifen wie ein anderes Streifen, also kommt vielleicht auch mal die Frage zurück, weil ist ja noch sehr voraussichtlich in einer Situation, wo wir mit einer nicht finanziellen Erfährung hantieren, deshalb ist diese Frage auch ganz abhängig, wenn man sagen muss, man schon mit dem Anfang oder nicht da drauf, dass wir da jetzt ein paar grundlegende, Abweichungen schon machen können.
Ja, dann würde ich auch sagen, ich würde nochmal den Vergleich zu den neuen, welchen Daten wir jetzt eigentlich zu tun haben. Für mich ist das in der Governance jetzt nicht mehr als der Entwurf von Staff, wenn ich mich jetzt vergleiche. Und wenn ich ihn jetzt vorzeitig anwenden würde, ist es noch jenseits.
Ja, dann können wir jetzt mal weg von dem CFS-Thema und gehen jetzt auch in der
Einwahl. Ich meine, Konkretisierungsfrage, wir gehen ja manchmal über den Entwurf eines Standards. Es geht um das, was betrachtet wurde.
Ja, das ist doch der Entwurf.
Nein, der Entwurf, denn wir über den Entwurf, wenn es hier verletzt, dann ist er vom Board verabschiedet worden.
Ja,
nein. Von der EFSA.
Von der EFSA, klar.
Das war nicht der Gesetzgeber, nicht der, der es final verabschiedet. Das ist der, aus meiner persönlichen Sicht, ist das der Draht des DAFs.
Aber das ist doch mit DFS nicht anders. Also die IFRS sind ja in Europa nicht gültig, solange die Kommission nicht gesagt hat, sie sind gültig.
Genau.
Ich glaube, wir sind uns einig, es wäre hilfreich. Wir sind uns auch einig, dass man möglicherweise die Prozesse der beiden Standardsetzer nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Und wenn es am Wording liegt, dass wir das Wording, Klarstellung, nicht nehmen sollten, um nicht eine, sagen wir es mal, den Anschein zu erwecken, dass man sich dann damit rein rechtlich um was Ähnliches oder gar Gleiches handelt, bei einer Klarstellung zu IFRS, dann müssen wir uns eher über das Wording oder den Namen einer solchen Veröffentlichung Gedanken machen. Wenn wir uns alle einig sind, dass es hilfreich wäre.
Also wenn wir es mal ganz genau nehmen, sind wir ja eigentlich bei den IFRS und dem IRSP sogar noch eine Stufe weiter von der Rechtswirksamkeit entfernt als bei den IFRS. Bei den IFRS habe ich ja die App hat quasi schon als derjenige, der es beachtet und dann die Kommission nachher übernimmt, während ich beim IFSB einen Schritt weiter entfernt bin, weil die F-Frage ist ja zunächst noch prüft und dann nochmal eine Empfehlung an die Kommission abgibt und dann so, das heißt, da wäre ich ja sogar noch weiter weg, dann dürfte das aufs IFSB ja gar keine Auswirkung machen. Also das mal von der Logik her.
Also ich glaube, ich kann mitnehmen, dass wir uns darüber, nicht wir, der Fachausschuss, sich darüber einig ist, dass das, was wir da als die drei Beispiele genommen haben, durchaus hilfreich ist. Andreas, würdest du da mitgehen? Jetzt mal abstrahiert davon.
Die Form der Verabschiedung eines formalen Beschlusses. Das ist da bleibe ich bei, nicht unserer Aufgabe. Und da fällt das irgendwann an vielen Recht.
Die da gibt eine Auslegung des Zusammenhangs, da kann man einfach feststellen, dass das 25 unter der Leitung mit der Regierung im nationalen Recht geht. Aber darum, dann ist der Regelfall, dass irgendjemand, dass die Hersteller, wenn sie dann eine GFS-konforme nicht finanzielle Erklärung machen wollen, dass dann aber so ein Schickungsfeld verschieben. Dann sind wir genommen, jetzt ist das von vorne oder nein. Das können wir dann nicht umschippen. Das ist aber nicht unser Auftrag.
Also, nochmal zurück.
Ja, doch. Also, wenn man sagt, wer ist an sich, ja dann, das ist ja auch das, die wir ja dann auch regulieren können, weil ganz oder teilweise nach der 20 ISS anwenden, und da sind wir auch genau in dieser Diskussion, wie lange wir sind drin, aber es ging 20 noch eine Anwendung über den Netzwerkerklärung, weil das verschiedene Anwendungen nicht so ganz sehr, weil die Dienste ganz häufig die Fälle haben, dass sie 10 Teilweise anwenden, welche selbst mit der Vollständigung. Dann sind wir sehr gut in der Diskussion, dann gibt es irgendwie zwar ein Ja oder Nein.
Aber wer kann denn dann noch teilweise anwenden, wenn es im Gesetz verankert ist?
Deswegen ist man jetzt im Zustand. Wenn ich bringe. Wahrscheinlich will, aber es tut mir leid, dass der Teil der Hersteller möchte, möchte einen Pinion haben, das vollständig die erste Hersteller benutzt. Dann wird man wohl nicht. Das können die Gruppe auch selber regeln. Dann ist es für uns. Dann ist es für uns, dann möchte ich das teilweise anstellen. Das geht ja in die Jahrhundertreise. Kann man machen, das ist das. Was wir nicht öffentlich gehen, wir machen ja die Jahrhundertreise gleich. Das ist eine ganz genannte Regel, wenn wir reden über der 20, ganz unter der Voraussetzung, dass wir 2025 noch einen Beischuss haben, im Sinne von, dass es noch keine gesetzliche Vorgabe nach BSS. Also, das ist eine nationale Anwendung, wenn wir sagen, dass es eine Flasche in der BSS national. Nein, das spielt in das Gegenspektrum rein. Was kann ich unter dem Namen einer GSLS eine Anwendung bringen? Und dann kannst du natürlich die Frage stellen, ist das jetzt von GSLS, also ich mal den Punkt gehen will, das versus, wie gesagt, eine teilweise Anwendung der GSLS, könnte man wahrscheinlich auch so interpretieren, diesen Horizont ist nicht in der Diskussion, ist eine Klarstellung dann, dass in der Tat würde dann einzahlen und die Diskussion ist das dann für ESS noch nicht kriegt. Es wird aber trotzdem rein letztendlich die Frage, wenn man darum es gehen würde, die Diskussion von unserer Data geführt werden, wenn man sagt, ist mir sowieso egal, wir sind vom Objektverbrauch, wie ich das tatsächlich machen, dass die hier sind ja auch nicht begrenzt klar positioniert, wenn man jetzt mal Sachausschuss recht nimmt und für den PFA, da ist auch eine gewisse Dissonanz mit drin, aber dass man zumindest sagt, dann kann ich das. Das wird einfach die Diskussion gegeben. Ich kann die Kollegin das ja auch nochmal bestätigen. Da hat jeder sozusagen die Beine, wo er nochmal guckt, will ich das dann tatsächlich, sonst kann ich davon dann in Anführungszeichen profitieren. Du hast vorgemerkt, also dann Befehlsverlag ist das Buch, das ist dann praktisch, ist es eine Frage von Full ESS im Verlag, das ist eine Frage von Anwendung. Das ist eine Aufstellung des Diskussions. Aber dass man sagen kann, man kann das in einer Klarstellung zunutze machen, ich sage, kann das nur, dass das so tun, die da eben selbst keine Kanäle ist.
Ich habe noch eine Frage. Scheint mir jetzt weiter auf etwas? Ich mag das deswegen, weil ich so allmählich den Faden verliere.
Ja, ja. Also wir gucken jetzt mal gerade, was da drauf ist. Ist es so, dass da eine Vorlage drauf ist?
Das Protokoll, genau. Also wir wollten eine Lage im Ergebnisbericht machen.
Ist dann keine
einfach nur eine Diskussion.
Und das Ergebnis einer Diskussion.
Das ist nicht so eindeutig.
Ich würde sagen, es ist nicht konsensual.
Das sind nur bitte
Beschwerden.
Das ist super schön, Mann. Was mache ich?
Du brauchst die eierlegende Vollmilch.
Genau.
Ich dachte, meine Vorbereitung ist nicht schräg, das sind die Szenarien, wenn wir sagen, uns haben wir einfach noch ein. Das ist ja. Aber ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Thema, was noch viel härter diskutiert wird, wenn man sagen kann, in den Karriere- und Kriegsanwendungsszenarien, glaube ich, auch werden anständig noch eher rechtskrieg und sondern das ist jetzt eine europäische AGD-Entscheidung, glaube ich, das wird auch schon sehr stark mit Lösung. Das ist das letzte nicht mehr als der schon das gut hier. Wir werden mal was beraten. Wir sind von dem Vorlage, was jetzt auch nicht mehr Platz hatte, und dann sofort irgendwie weiter.
So.
Ich würde sagen, wir spielen dann auch die heutige Sitzung, das ist die weitere Vorausschusssitzung.